Herzlich willkommen. Mein Name ist Rainer Schmitz. Ihr seid hier bei Schmitz trifft, dem Podcast, der sich mit Musikern und Geschichten aus dem Musikerleben auseinandersetzt, ohne Nerd-Talk versprochen. Das ist die erste Folge. Ich bin aufgeregt und ich glaube, mein heutiger Gast ist auch ein bisschen aufgeregt. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr doll, dass er zugesagt hat, hier mit mir die erste Folge zu bestreiten. Simon Ostländer.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn es jetzt einen Applaus gäbe, würde er
jetzt nicht kommen.
Würde er jetzt ganz sicher kommen. Simon und ich, wir kennen uns tatsächlich aus gemeinsamen Weihnachtsmusikzeiten.
Ja. Man glaubt es kaum, aber
wir haben ein Weihnachtsprojekt, Weihnachtsheinacht, wo wir Weihnachtslieder dementsprechend lustig und auch jazzig und funkig und groovig uminterpretieren und sind damit eigentlich auch meistens zu Weihnachten oder vor Weihnachten ganz gut unterwegs. Simon macht aber normalerweise sehr ernsthafte Musik, das sage ich mal so, und ist wahnsinnig viel unterwegs. Gerade jetzt, wo ich dich vor kurzem angerufen habe, hattest du auch total stressigen Sommer, glaube ich.
Ja, das kann man so sagen.
Aber also was heißt stressig?
Ein voller Sommer.
Ein voller Sommer. Ich glaube, du hast letzte Woche warst du Gastgeber im Berliner Jazzclub A-Train eine Woche lang.
Genau.
Ja. Hast da mit verschiedenen Gästen gespielt, da eine ganze Konzertreihe geplant.
Exakt.
Dann spielst du bei Wolfgang Hafner in der Band fest. Der macht ja auch gerne mal das eine oder andere Konzert. Und ich darf verraten, Simon war in diesem Sommer mit Gregory Porter auf Tour. Und zwar nicht mit einer Gregory Porter Coverband, sondern mit dem echten Gregory Porter auf Europa-Tournee. Wie kam es dazu?
Das kam ziemlich aus dem Nichts, aber ich kenne den Organisten, der eigentlich in der Band, also es gibt einen Pianisten und einen Organisten in der Band. Und der Organist ist ein guter, bekannter Freund von mir, und Ondrej Pivec heißt er. Kommt ursprünglich aus Prag, lebt mittlerweile in New York. Ich habe ihn mit seiner Band Kennedy Administration, übrigens ein super Tipp, tierische Band, mehrfach gesehen auf Festivals, und wir haben uns angefreundet über die Zeit und uns immer wieder mal zwischendurch gesehen, wenn er in der Gegend war. Und er hatte das schon mal angedeutet, dass er sich wohl vielleicht mal melden würde, wenn so eine Situation mal kommen könnte. Ich habe aber natürlich nicht damit gerechnet. Sowas sagt man ja auch gerne mal, wenn man irgendwie gemütlich bei einem Bier zusammensitzt. Aber dann kam tatsächlich trotzdem irgendwann diese Nachricht, ob ich denn ein paar Termine im Sommer übernehmen könnte, weil er eben mit seiner Band unterwegs war und es musste jemand dann ihn vertreten bei Gregory in der Band. Und ich habe dann versucht, alles möglich zu machen. Ein Konzert konnte ich nicht spielen, aber das war dann auch kein Problem. Da hat mich dann wiederum jemand vertreten. Und ich durfte dann am Ende 7 Konzerte diesen Sommer komplett in Europa verteilt mit Gregory und seiner Band spielen. Es war Wahnsinn.
Wow, hattest du Urlaub geplant oder so?
Jein, also keinen gebucht. Aber zumindest noch so ein paar Zeiträume offen gelassen für spontane Wegfahraktionen.
Ja, ich sprach natürlich aus einem ganz bestimmten Grund. Ne? Also ich weiß noch, wie das in den jüngeren Jahren ohne Kinder bei mir war, wie man sich das dann immer offen gehalten hat, weil es könnte ja noch ein Gig reinkommen und so weiter. Und es war noch schwierig. Ne? Und jetzt weiß ich ja, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel. Deine Lebensgefährtin ist ja auch berufsmäßig so ein bisschen an Ferienzeiten gebunden.
So ein bisschen ist gut. Ist dran gekettet quasi. Ja.
Wie handelst du das privat?
Oh, ich glaube, wir haben da irgendwie mittlerweile so einen super Weg gefunden, da das einfach zu akzeptieren, dass es so ist. Mhm. Und es ist natürlich schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen mit dem sehr, sehr anderen Zeitplan, den man so hat als Freiberufler. Aber wir machen das Beste draus und schauen dann immer, dass meine Freundin dann eben mal mitkommt, ist auch selber Musikerin und Musikliebhaberin. Das heißt, sie hat auch total Spaß, mal für ein paar Tage oder auch länger mit auf eine Tour zu kommen oder wenn wir irgendwo weiter wegfliegen oder so, mal mitzukommen. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel in Japan mit Wolfgang Hafner, und das fiel genau in die Herbstferien. Das war perfekt.
Ach,
und
Wahnsinn.
Da gab es halt eben die Gelegenheit, dass sie mitkommen konnte nach Japan, und war für sie auch das erste Mal und so. Und solche Sachen sind dann natürlich total schön, und das wiegt dann, glaube ich, das wieder auf, dass man manchmal nicht so richtig gut gemeinsame Zeiträume findet, muss man sich dann einfach manchmal solche Gelegenheiten selber schaffen irgendwie. Genau. Und wenn man Glück hat, gibt's dann eben, das haben wir auch schon öfter gehabt, diese eine Woche im Sommer, wo einfach nichts reinkommt und wo man dann ab einem gewissen Punkt einfach auch entscheiden kann, oder auch mal 2 Wochen, hat auch schon mal geklappt, wo man dann einfach was bucht. Und man ist dann meist natürlich zu spät dran. Die schönen Sachen sind alle schon weg, es ist teuer. Aber es muss auch gemacht werden.
Also, okay. Ganz wichtig. Weil es gibt ja auch so die Sorte Musiker oder Menschen, die sagen, wieso Urlaub brauche ich nur, wenn mein Job mich so auslaucht und ich habe so Spaß an der Musik und auch am Reisen und wozu soll ich jetzt noch Urlaub machen? Also mein Job ist mein Urlaub so ein bisschen.
Ich sehe es immer so, das Spielen und wirklich Musik machen an sich ist für mich wirklich keine Arbeit. Noch nie gewesen und wird es auch nie sein. Und das Einzige, was eben Arbeit ist in diesem Berufsfeld, für mich persönlich, ist das Reisen, was auch zu einem Großteil natürlich Spaß macht, aber was eben auch total heftig sein kann manchmal. Und eben Vorbereitung, Büroarbeit, der ganze Kram, den man eben drumherum machen muss, du weißt es ja besser als jeder andere, um das Ganze eben ans Laufen zu bringen und am Laufen zu halten. Und das kann einen irgendwann manchmal wahnsinnig machen. Aber das Musikmachen an sich ist tatsächlich am Ende wie eine Art Urlaub. Und es ist immer eine unglaubliche Belohnung, wenn man, wir hatten es jetzt auf dieser Gregory Porter Tour, die Reisen waren teilweise so absurd und dann natürlich Hochsommer, Flüge fallen aus, alles geht den Bach runter an manchen Tagen.
Ja.
Um 2.30 Uhr nachts vom Hotel abgeholt werden, dann 12 Stunden Reisen bis zur nächsten Station, 2 Flüge, 2x2 Stunden Autofahren und so weiter. Da ist am Ende nicht mehr so viel mit Energie oder großer Freude auf irgendwas, aber man ist am Ende auf der Bühne und diese 1,5 Stunden oder was auch immer das dann ist, das ist das Schönste auf der Welt und da ist auch alles dann sofort wieder vergessen, deswegen weiß man immer sofort wieder, warum man es macht. Ja. Aber von den ganzen anderen Sachen braucht man eben manchmal Urlaub, würde ich sagen.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, Mann, das ist schön zu hören, dass trotz diesem ganzen Stress drumherum und dass man sich quasi diese Vorfreude und dann dieses 100% Dasein auf der Bühne dann auch behält.
Ganz wichtig, finde ich. Ja.
Ja, ich muss was gestehen. Unser erster Kontakt, Simon, das war vor, lass mich nicht lügen, ich meine, das war 8 Jahren oder so, oder 7 oder 8 Jahren. Da ging es darum, da warst du, ich darf auch an der Stelle verraten, Simon ist noch ziemlich jung. Ich weiß, ich glaube, ich kann mir vorstellen, er hört es nicht so gern, aber er ist erst Mitte 20 und vor 7, 8 Jahren, da warst du 16, 17. Und es war folgendes, ich hatte ein Orgelprojekt, Organic Underground, und ich hatte 2 Gigs, ich glaube, einer davon war beim Jazzfest Bonn, und ich brauchte sowohl einen Ersatz-Keyboarder als auch einen Ersatz-Gitarristen. Und dann hatte ich mit dem Bruno Müller, Gitarristen, gesprochen. Der konnte zwar auch nicht, der meinte aber auch, wenn du einen guten Organisten brauchst, ruf doch mal den Simon an.
Ach, Wahnsinn.
Genau. Und ich hatte natürlich schon von dir gehört. Du hattest, warst mit deinem Partner Jerome Cardinals, warst unterwegs mit Together und hattest dann auch Gäste wie Bruno und ich glaube auch noch andere. Mhm. Immer mal wieder da, hast im Pfandhaus gespielt in Köln. Und ich glaube, meine Frau hatte dich dann auch mal interviewt oder so. Und also ich habe das mitbekommen und ich habe auch gesehen, boah, der Junge ist 16, 17 und der spielt schon so unfassbar reif. Und mein erster Gedanke war, das ist ein Wunderkind, den kann ich nicht anrufen. So ein bisschen, offensichtlich halte ich mich selbst nicht für ein Wunderkind. Und dann dachte ich auch, der hat einfach Spaß am Spielen und der ist dabei. Und dann haben wir telefoniert und du konntest nicht, aber wir haben uns für andere Sachen dann verabredet, ja, sozusagen, zum Beispiel Weihnachten zusammen. Und meine Frage jetzt ganz konkret, dieser Titel Wunderkind, begegnet der dir noch oft und wie gehst du damit um?
Ja, komischerweise hat es immer noch nicht aufgehört.
Also, das hast du doch schon Bart
hier. Ja, eben, ich versuche alles, um auszuschleichen, ja. Aber funktioniert nicht immer. Nein, aber ich habe da auch, also ich halte das für eine Fehleinschätzung, abgesehen davon, aber ich habe das jetzt auch nie so, da nie ein Problem mit gehabt oder so. Also ich fand es immer, hab's immer eher, hab's natürlich als Kompliment gesehen. Das ist nett, dass Leute das sagen. Ich sehe es für mich selber, aber überhaupt nicht so. Und deswegen konnte ich das, glaube ich, immer ganz gut einfach. Hat's mich dann einfach nicht so sehr
Ja, also
angefasst.
wenn ich das höre, ich verbinde damit immer irgendwie, Mensch, der ist von Natur aus so gesegnet und dem fliegt alles zu und alle, ne, und dem gehen alle Türen auf und so. Das sind ja so die Sachen, die man erstmal damit verbindet.
Ja.
Und ich muss das natürlich, deswegen erzähle ich das auch, total revidieren, weil das, was du machst und auch wie du es machst, das hat ja eigentlich wenig mit Zufällen zu tun. Klar, du hast jetzt die Geschichte mit Kennedy, dem Keyboarder von Greg Reporter erzählt, aber ich weiß einfach, dass bei dir unfassbar viel harte Arbeit dahinter steckt. Ne? Also nicht nur, was deine eigenen Projekte angeht, über die wir gleich vielleicht noch ein bisschen reden, aber
Gerne, ja.
auch sich organisieren, du hast es ja eben angesprochen, dieses ganze Drumherum, dieser Stress, das passiert einfach nicht, wenn man zu Hause sitzt und darauf wartet, dass das Telefon klingelt.
Ja.
Also ich kenne dich, wie gesagt, auch als harten Arbeiter. Hast du so eine Art Tagesroutine, die du.
Überhaupt nicht. Das ist vielleicht auch das, vielleicht brauche ich deswegen auch dann öfter Urlaub oder so, weil ich bin total na, undiszipliniert, kann man vielleicht auch wieder nicht pauschal sagen, aber ich bin, habe schon eine gewisse Faulheit in mir und gleichzeitig aber eben die Motivation und das Feuer, dass halt was passieren muss und ich will Sachen machen, schlafe aber gerne gleichzeitig auch wahnsinnig lange und all so Kram. Und das ist manchmal ein bisschen nervig, das unter einen Hut zu kriegen. Ich meine, man könnte sich auch einfach am Riemen reißen. Ja, aber nee, ich habe keinen festen Tagesrhythmus oder so. Ich gehe dann meistens, versuche meistens, das irgendwie halt so jeden Tag flexibel zu machen, dass am Ende alles funktioniert und dass auch kein Stress aufkommt. Aber ich habe jetzt keine, ich kann nicht so gut mit so festen Zeitplänen oder so
Ah, okay.
arbeiten. Also für mich selber. Mit anderen natürlich sowieso braucht man ja dann auch. Aber ich kenne auch, ich habe Freunde, die auch Musiker sind, die wirklich so einen total minutiös geplanten, so eine Morgenroutine haben oder sowas. Und wer weiß, vielleicht kommt es bei mir auch irgendwann, vielleicht kommt der
Mit
Punkt
dem Alter.
mit dem Alter, genau. Nee, aber das habe ich nicht und ich glaube, das würde mich auch, wenn ich mich da ein paar Tage zu zwingen würde, ja, wer weiß, man weiß es natürlich vorher nicht, aber ich glaube, es wird mir ziemlich auf den Senkel gehen, weil ich irgendwie so eine gewisse Freiheit, Flexibilität irgendwie sehr, 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 sehr gerne habe. Und natürlich stelle ich mir damit manchmal auch selber ein Bein und fall dann auch schon mal auf die Nase, aber
Naja,
gehört vielleicht dazu. Ich weiß es nicht.
also wenn man bei dir zu Hause ist, du hast dir ja im Keller ein Studio angerichtet und ich habe dann, also als wir dann das letzte Mal da waren, ich habe da auch schon so To-Do-Listen rumfliegen sehen.
Ja,
Ne?
die
Ne?
gibt's
Also
auf
die
jeden
gibt's
Fall. Ja,
schon,
ja.
also du hast schon klar auf dem Zettel, das und das muss erledigt werden. Und
Absolut, ja.
zwar bis dann und dann.
Genau.
Und das arbeitest du dann auch ab, aber halt eben nicht in einem festen Rahmen, dass du
Genau.
sagst, so, jetzt gehe ich morgens eine Runde mit dem Hund. Ne, du hast ja
Ja,
keinen,
dann
aber
habe
das ist
ich
zum
nicht,
Beispiel
aber ja.
bei anderen so.
Ja, total.
Und dann geht's los mit der Arbeit.
Nee, das stimmt.
Aber ja gut, das ist ja interessant zu sehen, dass das trotzdem gut so klappt.
Jein, also es klappt irgendwie. Ich warte manchmal darauf, dass ich mal so richtig auf die Nase falle und es mal eben nicht hinhaut. Aber bis dahin werde ich es wahrscheinlich, um ganz ehrlich sein, so weitermachen, weil es eben klappt. Also ich habe schon so nochmal so grobe Sachen, dass zum Beispiel das Erste, wenn ich mich morgens mit dem Kaffee irgendwie hinsetze, an den Computer oder ins Studio, dann werden erstmal E-Mails beantwortet und organisatorischer Kram gemacht. Also das versuche ich schon immer so, bevor es an die kreative Arbeit geht, wenn überhaupt Zeit dafür ist, dass eben solche Sachen aus dem Weg sind, aus dem Kopf sind. Das
Ach,
ist schon wichtig.
das ist ja witzig,
Ja.
weil ich erlebe das tatsächlich. Ich habe auch hier und da mal ein bisschen was drüber gelesen und hatte auch für mich oft das Gefühl, es funktioniert besser, wenn ich kreative Arbeit direkt morgens zuerst mache
Okay,
und dann
interessant, ja.
erst quasi zu Zeiten, wo Ja, also später im Mittag oder Vormittag dann auch eher ans Organisatorische gehe.
Interessant, ja, okay, ja.
Weil man oft, glaube ich, aus dem Schlaf heraus noch so ein paar Ideen vielleicht mitbringt.
Das kann sehr gut sein, ja.
Und also wenn man quasi den Raum und den Auftrag für sich selbst hat, was kreativ zu arbeiten, dann was. Aber da ist auch jeder anders.
Ja,
ich kenne auch einen Video-Artist, der steht um 12 auf und der ist am kreativsten nachts zwischen 12 und 4.
Ja, das passiert mir leider auch oft.
Ja.
Und dann hat man sich aber eben für den nächsten Tag schon wieder das Bein bestellt, entsprechend.
Aber, ja, aber egal, solange es stattfindet.
Genau, das ist schon mal wichtig.
Und ich kenne dich als jemanden, oder ich habe dich als jemanden kennengelernt, der dann auch die Sachen, die er macht, 100% fokussiert erledigt.
Ja.
Fällt dir das leicht, den Fokus zu behalten, oder gibt es da bestimmte, aus bestimmten Methoden, Techniken, dich auch nicht ablenken zu lassen? Zum Beispiel auch einfach irgendwann nicht ans Handy gehen oder E-Mails aus oder sowas.
Total, ja. Also das schon. Gerade wenn ich neue Musik vorbereite für neue Projekte oder neue Programme, ist mir das total wichtig, dass das nicht irgendwie so nebenbei passiert. Oder ich versuche, so gut es geht, bei den meisten neuen Sachen das auswendig zu lernen. Oder nicht, also auswendig lernen klingt immer so schulmäßig. Ich lerne das jetzt auswendig, dann trage ich das einmal vor und dann vergesse ich es wieder. Sondern es wirklich so
internalisieren.
Internalisieren ist das Wort, ganz genau. Und das braucht halt einfach eben Zeit, und es braucht vor allem totale Hingabe, und da kann man nicht abgelenkt sein. Das ist manchmal schwierig, aber wie du sagst, ich versuche dann eben mein Handy mal in einem anderen Zimmer zu haben oder Flugmodus zu stellen oder so.
Das könnte ja Gregory Porter
haben. Zum Beispiel. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich bin da total im Zwiespalt mit der Erreichbarkeit. Ich möchte sehr gerne erreichbar sein. Ich freue mich natürlich auch, wenn andere Leute ans Telefon gehen, wenn ich anrufe. Ich weiß aber genauso gut, wie wichtig das ist, dass man manchmal einfach mal sagt, nee, ich gehe jetzt eben gerade nicht an jeden Anruf ran, sondern weiß eben, dass es vielleicht auch eine Sache ist, die ich in einer Stunde auch noch klären kann oder so. Deswegen, genau, Handy aus ist immer eine gute Sache. Und eben, das ist für mich dann persönlich wichtig, gewisse Dinge so organisatorischer Natur schon erledigt zu haben, damit ich nicht die ganze Zeit im Hinterkopf noch diese kleine Stimme habe, du musst noch diese E-Mail schreiben, sonst wird XY sauer.
Verstehst du die Welt retten. Naja.
Ja, ne, total nervig, aber das kann ich nicht so richtig abstellen, deswegen versuche ich das morgens immer aus dem Weg zu kriegen. Und dann einfach versuchen, sich so gut wie möglich einfach nur der Musik hinzugeben. Und ja, genau, das ist eben der Anspruch, den ich finde, den eigentlich jeder haben sollte, der ernsthaft Musik macht, einfach wirklich alles mit so viel Hingabe wie möglich zu machen und eben versuchen, an diese 100% ranzukommen. Gelingt einem nicht immer, ist völlig menschlich und normal, aber ich finde, der Anspruch sollte da sein, aus Respekt vor der Musik.
Ja, aber ich glaube, bei dir ist es so, dass der Anspruch an die 100%, der gilt für dich überall, oder? Also, das ist mein Eindruck.
Ich versuch's, ja.
Also, ich weiß, dass du ja auch gerne kochst.
Ja, das
und,
ist richtig.
Ja. Da willst du auch keine alten Sachen machen.
Ja, die mache ich regelmäßig, aber halt ungewollt.
Ja, boah, du hast den Anspruch. Ja. Und du hast zum Beispiel unsere letzte Weihnachts-Heihnacht-Platte, die hast du gemixt. Mhm. Und da hattest du, glaube ich, auch den Anspruch, das so gut wie es geht zu machen. Und der Mix war fantastisch. Also muss ich sagen. Und
soll mal reinhören. Das wäre interessant. Das ist mit viel Abstand.
Ja.
Mal schauen.
Aber du hast dir nur die Zeit genommen. Du hast wirklich. Ich kenne es von mir selber. Man macht dann manchmal Sachen und schaut sich ein Tutorial an oder sowas und denkt dann, okay, das ist jetzt gut so, das klappt. Aber am Ende ist es oft nicht ganz so gut. Und bei dir habe ich wirklich immer das Gefühl, wow, du machst das, du kochst jetzt, du mixt, du machst Musik, du schreibst Musik, du spielst. Und das ist immer 100%. Eine witzige Story dazu. Wir hatten mal einen Auftritt in Luzern, war das, glaube ich. Mhm. Und da sind wir auf die Bühne gegangen. Es war, darf ich an der Stelle sagen, es war nicht ganz so gut gefüllt. Mhm. Das heißt, die Stimmung war aber trotzdem irgendwie locker und so ein bisschen lax und wir so, ja, okay, wir rocken das jetzt und du kamst dann ein bisschen später auf die Bühne, weil du noch deine Noten gesucht hast.
Richtig, ja, ja.
Genau, und ich habe dann das Konzert angefangen mit der Ansage, heute zum letzten Mal dabei.
Genau.
Simon Kostnimmer. Und du hast mir nach dem, für mich war das natürlich so ein total laxer, ich sag's jetzt mal so, Muckerspruch. Du hast mir danach gestanden, oh Mann, das hat mich echt beschäftigt und so. Natürlich wusste ich, dass du auch wusstest, dass du natürlich nicht zum letzten Mal dabei warst.
Nein, aber klar, dass das ein Scherz war natürlich, ne?
Es war ein Scherz, aber du hast dann auch gesagt, nee, auf der Bühne ist 100% und das auch für dich so eine Art No-Joke-Area. Also so, also in so einer Art und Weise, so was vielleicht ablenkt oder so ein bisschen.
Ich glaube, das ist
das Ganze.
Ja, vielleicht.
Also die ganze Situation so ein bisschen runterwürdigt. Kann das
ja,
sein?
Ja, runterwürdigt weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, Ablenkung ist da in der Tat das richtige Wort, weil ich habe mir dann den ganzen, zumindest das erste Set, habe ich die ganze Zeit dann Gedankenkreise gehabt, so, oh Gott, ist der Heiner jetzt wirklich sauer? Und ich bin da auch echt total anfällig für sowas, aber. Also Witze auf der Bühne bitte immer. Ich finde es total herrlich, wenn der Humor aus der Musik verloren geht, dann kann man eigentlich aufhören, für mich persönlich.
Absolut.
Genau, ich glaube, das war eh ein stressiger Tag. Da kam viel. Ich habe da irgendwie noch noch nach dem Soundcheck das Mietauto musste ich noch irgendwo ans andere Ende der Stadt stellen. Absolut, und so. Ja. Das war alles. Manchmal ist das so eine Situation. Und ich glaube, dann konnte ich einfach in dem Moment wusste ich nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, obwohl ich genau wusste, dass es natürlich ein Joke von dir war.
Ja.
Aber genau, es hat mich vielleicht in dem Moment tatsächlich dann von der Sache abgelenkt.
Ja.
Und ja.
Okay.
Vielleicht war es das.
Ich fand es aber auch total ehrlich, wie du gesagt hast, nee, das ist irgendwie, und ich konnte das auch total verstehen in dem Moment. Ne? Und es hat mir eigentlich nur noch mehr gezeigt, dass du eigentlich dann auf der Bühne zu 100% bei der Sache bist und fokussiert bist und natürlich wir ja auch an anderer Stelle immer mal wieder witzige Situationen auf der Bühne haben.
Auf jeden Fall.
Aber dann gerade bei sowas, wenn das Konzert anfängt und so, das ist dann irgendwie ja so ein bisschen dir ein ungutes Gefühl gegeben hat.
Ja, es ist immer so ein bisschen, ich finde, auf eine Art ist die Bühne irgendwie, also heilig ist immer so ein heftiges Wort natürlich, aber gewissermaßen ist es das für mich.
Ja.
Ich habe auch öfter Situationen erlebt, das hat mich immer wahnsinnig gemacht, wenn man ein Konzert gespielt hat und egal, ob es jetzt fürs eigene Gefühl toll war oder mal nicht so gut, gab es oft Leute, die dann auf dem Weg von der Bühne, wirklich noch auf der Bühne oder auf der Treppe runter oder wie auch immer, schon angefangen haben, so, ja, hier in Takt 34, da auf die 4, tut mir total leid, ich habe es versemmelt oder das war nicht gut oder das hat nicht hingehauen. Und Leute, ich will es nicht hören. Ich habe mir manchmal wirklich die Ohren zugehalten, weil mich das so traurig gemacht hat dann in dem Moment. Mhm. Weil da ist eigentlich gerade was ganz anderes. Man hat ein Konzert gespielt und in der Regel war es ja auch irgendwie schön und man feiert, man ist in einem ganz anderen Spot und man kann dann später drüber reden oder am nächsten Tag oder so. Aber das hat mich immer total das irgendwie traurig gemacht, dass manche dann diesen Moment nicht
nachklingen lassen.
Ja, genau. Und sofort anfangen müssen mit Kritik oder. Und deswegen, ich finde immer, es ist so eine gewisse, das kann man auch nicht so richtig festlegen, aber eine gewisse Zeit vor dem Konzert und nach dem Konzert und vor allem auf der Bühne sind so manche Sachen einfach irgendwie, die passen da manchmal einfach nicht hin. Und ich finde, um eben voll bei der Musik und beieinander zu sein, das ist ein ganz schmaler Grat. Also ich mache natürlich auch Witze auf der Bühne und das ist herrlich, aber genau, ich glaube am Ende ist es einfach, wenn was vom Ding ablenkt, von der Sache ablenkt, genau.
Die Atmosphäre nachspüren lassen.
Genau.
Also das, was man ja gerne am Ende von einer Meditation oder sowas zu hören bekommt, ne, dass man einfach erstmal so ein bisschen.
Man nimmt auch nicht direkt sein Handy in die Hand und schaut nach neuen Nachrichten oder so.
Genau, oder wie das Fußballspiel ausgegangen.
Richtig.
Ja, wow. Ich muss an der Stelle mal kurz zu deiner eigenen Story als Bandleader sagen. Du hast jetzt zwei CDs raus. Die dritte kommt jetzt.
Kommt am 25. Oktober. Genau.
Am 25. Oktober. Das ist auch der Grund tatsächlich war, oder einer der Gründe, es ist nicht der Grund, aber einer der Gründe, warum wir dieses Jahr mit Weihnachtsfeiertag pausieren, weil du gehst im Dezember auf Tour
Genau.
und ich darf verraten an der Stelle, du gehst mit Steve Gadd auf Tour, mit Drums.
Das ist
Steve
korrekt.
Gadd, für alle, die ihn nicht kennen, ist einer der großartigsten Studiomusiker und später auch Live-Musiker. Ich glaube, er hat sich am Anfang sehr auf die Studiomusik konzentriert und dann auch viel live gespielt. Er war einer der großartigsten Drummer der Welt und hat auf Simons neuem Album mitgespielt und ihr geht im Dezember auf Tour.
So ist es, so ist es.
Wow.
Selber nochmal, immer wieder kneifen. Jeden Tag, muss ich sagen.
Du kennst ihn aber schon länger, oder? Der hat auch schon auf deinem zweiten Album mitgespielt.
Nee, da noch
Ah,
nicht,
nee, da noch
aber
nicht.
Will Lee, der auch
Willi.
diesmal wieder dabei ist, auch
Boom.
absolute Koryphäe. Unglaublicher, einer der größten Bassisten aller Zeiten, würde ich sagen. Über 2 Meter. Nein. Also einfach eine absolute Bass- und Musiklegende. Der war schon auf meinem zweiten Album dabei, zusammen
Stimmt,
mit
Wolfgang
Wolfgang
Bass,
Hafner,
ja,
genau.
genau.
Und Steve habe ich kennengelernt Anfang 2022 bei einer Produktion mit der WDR Big Band, bei der ich zu Gast war. Und genau, da haben wir uns so gut verstanden und also musikalisch so wie menschlich. Und da wurde es schon so angedeutet, dass man, und er hat auch den Wunsch geäußert, es wäre doch schön, wenn man mal wieder was machen könnte gemeinsam. Und dann irgendwann haben wir es dann in die Tat umgesetzt, zusammen mit meinem Vertrauten und Produzenten Joachim Becker, Chef von meinem Label Leopard.
Ja.
Dann haben wir das hingekriegt.
Musst du dich da manchmal kneifen, wenn ein
Ja.
Steve Gadd zu dir sagt, hey, lass uns doch mal was zusammen machen?
Absolut, absolut. Also ich war so aufgeregt, obwohl ich ihn schon getroffen hatte. Beim ersten Mal, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ich stand vor dem WDR Funkhaus draußen und ich wusste, es ist jetzt eine Viertelstunde vorher da irgendwie. Geh da jetzt gleich rein und dann sind da diese Typen. Da war auch nicht nur Steve, sondern war auch noch Eddie Gomez und Ronnie Cuba waren auch noch da.
Wahnsinn.
Und ich stand davor und konnt mich nicht dazu bewegen, da reinzugehen. Ich meine, ich kenne das Funkhaus, ich kenne das Studio, ich wusste genau, wo ich lang muss, was ich da machen muss, noch Zettel ausfüllen vorne und so weiter.
Du warst ja schon bis einmal nochmal Gast bei der
Genau, und
WDR.
das war alles ganz normal, aber halt eben an dem Tag überhaupt nicht. Und dann habe ich noch den Joachim, Produzenten, angerufen, der war schon drin und habe noch gefragt, Joachim, wie ist denn so die Stimmung? Meinst du, ich darf schon reinkommen? Ist das okay? Wie ist denn das dann so? Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Weil dieser Traum, mit Steve Gadd zu spielen, der war so riesig, schon jahrelang in meinem Leben, gleichzeitig aber so weit weg. Also, so eine Gelegenheit, die gibt's eigentlich nicht. Und dann war es auch noch eine sehr kurzfristige Sache. Ich habe den Anruf dann 2 oder 3 Tage vorher bekommen, dann da noch mitzumachen. Und das war einfach Irrsinn. Dann bin ich da rein. Und Joachim hat mich dann den Leuten allen vorgestellt, unter anderem eben Steve. Und ab der ersten Sekunde, wo der Typ dir in die Augen schaut, ist alles vergessen. Ich war so nervös und innerhalb von einer Millisekunde ist alles weg, weil der Typ dir einfach ein Gefühl gibt, als ob man sich schon seit 20 Jahren kennen würde und gleich gehen wir zusammen Kaffee trinken und alles ist entspannt. Also sowas habe ich selten erlebt. Und das war jetzt eben, dann war es alles super und dann kann man eben auch so schön Musik machen, wenn plötzlich alles entspannt ist. Und bei meiner Plattenaufnahme war es jetzt auch wieder so. Da war ich auch natürlich wieder noch mal fast noch mehr nervös, weil es natürlich alles unter meiner Verantwortung war und so weiter. Und ich habe eigentlich nicht wirklich geglaubt, dass der Typ wirklich auftaucht. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und wir saßen da im Studio, haben aufgebaut und plötzlich geht dann die Tür auf und dann steht er da. Und ist dafür deine Plattenaufnahme. Das ist völlig surreal, wirklich wie aus so einem Paralleluniversum. Aber auch da kommt auf dich zu, guckt dir in die Augen, Händedruck wie ein Schraubstock und eine Umarmung wirklich. Die spüre ich heute noch. Und ab dem Moment ist alles gesagt und alles klar. Und dann war es einfach nur noch Party und Freude und eine gute Zeit im Studio. Und man vergisst es dann zwischendurch. Man spielt dann, man ist so bei der Sache und in der Musik, dass man dann manchmal gar nicht mehr diesen Gedanken hat. Oh Gott, das ist jetzt der und der, der da sitzt. Das hatte ich mit Will Lee genauso beim vorherigen Album. Und dann guckt man aber manchmal eben um sich rum und plötzlich kriegt man so einen milden Herzinfarkt, weil man realisiert, was da eigentlich gerade los ist. Und
Wow.
ja, unglaublich, absolut unglaublich. Und ich fühle mich so geehrt, dass ich das miterleben durfte. Unglaublich.
Ja, das freut mich so für dich. Du beschreibst diesen Augenkontakt, ne, dieses herzliche Ankommen. Also was nimmst du mit von so einer Begegnung mit Steve Gadd? Also persönlich und musikalisch. Also was macht ihn so besonders? Gerade jetzt in deinem Falle als Sideman, ne?
Ja.
Du als Leader und er als Sideman.
Ja, absurd. Völlig absurd, diese Situation. Aber es war wirklich wir hatten zwei Aufnahmetage. Und es war wie, als hätte man plötzlich innerhalb von 2 Tagen 10 Jahre studiert. Das war echt so eine
Ja.
Live-Lesson, könnte man sagen. Zu sehen, wie der, also Will und Steve, muss ich dazu sagen, beide, wie die Musik wahrnehmen und wie sie da rangehen an die Sache und auch was innerhalb der Musik wichtig ist für diese
Ja.
Typen. Es geht nur um Emotionen. Es geht nur um Feel und ob es sich gut anfühlt oder nicht. Ganz einfach. Das ist das Einzige, was wirklich zählt am Ende. Und wir haben auf der Platte sind am Ende tatsächlich 7 oder 8 von 10 Stücken sind First Takes gewesen. Und was auch unglaublich war, daran sieht man natürlich auch, wie die vorbereitet waren. Steve hat auf der Fahrt ins Studio an beiden Tagen seine Noten aufgeschlagen, hat Notizen gemacht, hat mit den Stöcken auf dem Rücksitz getrommelt und so weiter und immer wieder gesagt, ja, spiel noch mal ab vorne im CD-Player und so weiter, die Demos.
Ja.
Hat teilweise die Fills, die Schlagzeug, ich habe dann natürlich Schlagzeug programmiert auf den Demos, hat die teilweise versucht nachzuspielen oder hat sie wirklich nachgespielt und hat gesagt, hey man, hast du gehört, ich hab dein Phil gespielt. Mann, du bist Steve Gadd, du musst doch nicht meinen Phil spielen. Aber der so eine unglaubliche Freude, ich meine, der Mann ist 79,
Ja, Wahnsinn.
so eine Frische sich zu behalten und Hingabe. Und wie gesagt, also sehr, sehr viele First Takes und wir haben dann gehört und vielleicht hat der ein oder andere dann mal hier eine kleine Stelle, wo es mal ein bisschen lose wurde oder so. Es war aber am Ende war, das sind so Sachen, über die ich mich dann ganz oft bei vorherigen Studio-Sessions immer aufgeregt habe, gerade bei mir selber, wenn dann irgendwie der ganze Take eigentlich total super war. Und dann gibt es aber eben diese ein, zwei Stellen, wo es mal irgendwie nicht so ist, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Und dann aber zu sehen und zu spüren, wie Steve und Will das eigentlich hören und sehen. Es geht immer ums große Ganze und es geht immer ums Gefühl. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das zu sehen, das zu erleben von den Typen. Ich meine, wenn Steve Gadd sagt, das ist der Take, das klingt tierisch. Wer bin ich denn dann zu sagen, ja, aber ich habe an der einen Stelle habe ich einen Fis gespielt statt einem F und das hätte ich gerne anders gemacht. Das ist am Ende so nebensächlich. Es geht immer ums gesamte Ding. Und das zu erleben und auch endlich mal wirklich zu verstehen im Nachhinein, das arbeitet immer noch in mir, seitdem ich versuche, das immer noch zu verarbeiten. Das war Wahnsinn. Und die andere Sache war einfach die Arbeitsethik oder die Hingabe zu der Sache und wirklich da zu sein und in jedem Moment zu versuchen, das Beste, die beste Lösung für alle Involvierten zu finden. Dieser Anspruch, das hat mich total umgehauen.
Also
Also,
sich zu 100% der Musik unterzuordnen.
ja, genau. Und halt auch, also wir haben quasi keine Pausen gemacht. Wir haben immer eine kurze Mittagspause gemacht, um was zu essen. Und ansonsten war es echt ein Stück im Kasten. Okay, what's the next song? Sofort aufgeschlagen und dann hat er sich erstmal das Demo angemacht auf seinem Handy nochmal und Notizen gemacht und total in sich versunken, 20 Minuten lang alles nochmal gecheckt. Und dann, okay, ready, let's go. Und dann eingezählt und dann haben die Typen das gespielt, als hätten sie nie was anderes gespielt. Und dieses Gefühl, also das war einfach unglaublich. Und du musst halt nichts mehr machen. Mit so einer Rhythmusgruppe, ich habe auch da beim Aufnehmen keine Sekunde über mein eigenes Spiel nachgedacht, wo man ja dann doch oft, man fällt ja dann doch oft in solche Muster, dass man irgendwie so total in seinem Kopf sich eingräbt und oh Gott,
ja, aber das,
ist das jetzt gut oder nicht? Aber das war so egal, weil es ist einfach nur geflogen.
Das würde ich schon als ziemlich reifen State of Mind bezeichnen. Die Fähigkeit zu haben, vergessen zu können,
ja,
dass man selber jetzt gar nicht so wichtig ist, obwohl es jetzt auch deine Musik ist, ne?
Ja.
Zu sagen, ey, wir machen hier zusammen Musik, das ist ein gemeinschaftliches Gefühl, genau, was entsteht, und das ist das, was nachher auch für den Zuhörer, die Zuhörerin an Emotionen rüberkommt.
Total.
Und nicht, was ich jetzt wo, an welcher Stelle im Solo gespielt habe, sondern
ja,
einfach dieses Feel.
Ja, und am Ende geht's doch um Ehrlichkeit und dass man was Ehrliches irgendwie rausbringt und nicht irgendwas, was zusammengeschnipselt ist und irgendwie zur Perfektion gedrechselt am Ende. Das kann man natürlich machen und ich habe diesen Anspruch auch oft an gewisse Dinge musikalisch, aber am Ende ist das nicht das, was einen wirklich berührt. Das ist vielleicht das, was einen in sich als Spieler dann manchmal irgendwie beruhigt oder befriedigt, wenn man so ein perfektes Solo dann irgendwie sich gebastelt hat oder was. Aber das ist am Ende... Ich glaube nicht, dass das Bestand hat. Ja, genau. Und das ist nämlich das Ding. Typen wie Steve und Will und ganz, ganz viele andere auch, aber die sind deswegen da, wo sie sind, weil sie, wenn sie ein Ego haben, und das ist wirklich bei den beiden, habe ich das noch nie mitbekommen, unglaublich angenehme, zurückhaltende Menschen. Aber wenn sie eins haben, dann wird es niemals über die Musik gestellt. Und das ist so wichtig. Und das machen leider sehr, sehr, sehr viele Leute. Und eigentlich führt es immer zu recht grauseligen Ergebnissen, muss man dann auch sagen.
Ich frage jetzt nicht.
Nein, nein, keine Beispiele. Namen. Und, nein, nein, nein.
Aber
auf gar keinen Fall.
Ich verstehe absolut, was du meinst.
Ja.
Ja, wenn ich da jetzt noch anschließen darf. Du hast jetzt über deine Aufnahmen gesprochen. Wir haben erwähnt, du hast bei Grey Reporter mitgespielt. Du spielst fest schon seit Jahren der Band von Wolfgang Hafner.
Richtig.
Und aber auch hin und wieder beim Saxonisten Bill Evans in der Band Aufnahme mit Nils Landgren. Man kann sagen, du hast beide Seiten, sowohl als Leader als auch als Sideman auf allerhöchstem Niveau, auch über einen längeren Zeitraum schon miterlebt und miterleben dürfen. Was macht für dich einen richtig guten Bandleader aus? Was sind so die Qualitäten gerade im Bereich der Soft Skills, die ein Bandleader mitbringen sollte?
Ja. Oh, da gibt es ganz viele Sachen, aber ich glaube, das größte Ding ist erstmal, dass man eine Atmosphäre kreiert, in der sich alle Beteiligten wohlfühlen. Und da geht es nicht nur um die Leute auf der Bühne, sondern da geht es auch um die Crew. Und da geht es um Veranstalter, Leute, die in der Location arbeiten oder wie auch immer. Und das habe ich eben über Jahre jetzt bei Wolfgang Hafner erleben dürfen. Alle freuen sich immer unglaublich. Das ist immer ein Wahnsinnsereignis, wenn die Tour losgeht. Dann proben wir für ein paar Tage beim Dominik Arnold. Das ist unser Tontechniker, einer der allerbesten, der Beste, den ich kenne. Und der hat dann in seiner Firma ein großes Lager, da wird die Bühne aufgebaut, es gibt eine riesen Lightshow und alle tüfteln schon Wochen, teilweise Monate vorher, genau wie Wolfgang selber, der dann schon, wenn eine Tour gerade fertig ist, hat er schon die nächste Vision für die nächste und ab dem Punkt wird geschraubt und gebastelt und das ist total faszinierend zu sehen und alle sind eben mit 100% bei der Sache und das geht aber eben nur, weil Wolfgang diese Atmosphäre kreiert, wo jeder gerne Teil von ist und wo auch jeder gewertschätzt wird und sich gesehen fühlt und eben auch immer die oberste Prämisse ist, dass alle auf so einer Tour gleich wertvoll und gleich wichtig sind. Und das, finde ich, ist Nummer eins. Und dann kann man anfangen, über Musik zu reden. Weil wenn das nicht so ist, und das habe ich leider auch oft erlebt, da werde ich jetzt auch keine Namen nennen, natürlich, aber es gibt dann doch auch Bandleader, bei denen man eben merkt, dass das nicht so ist, die dann eben sich selber für sehr viel wichtiger halten und der Rest wird so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen. Und ja, die machen das schon. Kann auch eine Weile gut gehen, kann auch lange gut gehen, Aber am Ende hat es immer seinen Preis irgendwie. Vor allem natürlich für die, die eben davon betroffen sind und sich nicht so gewertschätzt fühlen dann am Ende. Deswegen, ich finde es so wichtig, weil wer sind wir ohne unsere Crew? Was passiert, wenn plötzlich der Tontechniker keine Lust mehr hat, einen Fader runterzieht, dann ist das Konzert vorbei. Ganz einfach. Und oder wenn es draußen nicht gut klingt oder wenn einer plötzlich das Licht ausmacht oder was weiß ich, oder wenn der Busfahrer keinen Bock hat zu fahren. Das sind am Ende, sind alle, klar, wir stehen auf der Bühne und machen am Ende das Konzert. Aber ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben da so eine Gemeinschaftsatmosphäre
Gute
kriegt.
Atmosphäre
Genau.
schafft. Gibt es denn so, gerade wenn alles dufte ist, ist ja immer super,
Ja.
dann braucht man gar nicht viel zu machen, aber es gibt ja nur oft genug auch Stresssituationen auf der Bühne, gerade beim Proben, beim
Na klar, ja.
Soundcheck, gerade wenn Zeit fehlt, etc. Gibt es da ein paar Punkte, die du dir bei Bewältigen von Stresssituationen, von den positiven Beispielen an den Liedern abgeguckt hast?
Ja, total. Auch da glaube ich, wenn diese Atmosphäre einmal da ist, dann sind diese Stresssituationen in der Regel gar nicht so schlimm oder passieren auch gar nicht so oft. Wenn aber mal was passiert, und das ist natürlich, kann immer der Fall sein, ist auch da, genau wie beim Musikmachen, glaube ich, immer eine gute erste Reaktion, dass man sich selber erstmal zurücknimmt. Denn wenn man direkt drauf los
Poltert.
poltert oder irgendwie manchmal so impulsmäßig irgendwie plötzlich was einem in den Kopf kommt, weil man irgendwie genervt ist gerade oder so und das sofort raushaut, das ist immer schlecht eigentlich.
Der
Und
Monitor-Sound klingt so
genau.
dosig.
Was auch immer. Nee, einfach erstmal zurücknehmen, abwarten, gucken, wie die Situation sich entwickelt. Und auch da sich selber nicht ganz so wichtig nehmen, ist, glaube ich, immer ein sehr, sehr guter Weg, die Situation erstmal ein bisschen zu entschleunigen. Und ja, so kommt man dann irgendwie durch und es gibt am Ende immer eine gute Lösung.
Ja, die sollte es am Ende immer geben. Hast du denn an dir selbst oder vielleicht auch an Kolleginnen und Kollegen feststellen können, wie sich so Qualitäten als Sideman entwickeln? Also auch hier, was macht einen guten Sideman aus? Wie verhalte ich mich gerade auch in Stresssituationen, wo du gerade gesagt hast, dann nehme ich mich halt mal ein bisschen zurück. Und gibt es da auch Beispiele, wo du ja sagen würdest, ach, das würde ich mir doch von manchen mal mehr wünschen, diese und diese Skills, die mit einzubringen auf die Bühne?
Ja, also was einen guten Sideman betrifft, ich meine, ich weiß es selber nicht so richtig, weil ich ja selber sehr oft Sideman bin und ich versuche es natürlich immer so gut zu machen, wie ich es irgendwie machen kann. Ob das jetzt die Vorstellung ist, die alle haben von einem guten Sideman, das weiß ich nicht. Ich kann nur mein Bestes geben. Aber was, glaube ich, wirklich wahnsinnig wichtig ist, ist, dass man den schmalen Grat erkennt zwischen, und auch das ist auch wieder die Wechselwirkung mit dem Bandleader. Bandleader, sehr, sehr guter Bandleader, wie ich es erfahren habe, gibt den Leuten viel Raum zum Kreativsein, zum sie selbst sein quasi. Gleichzeitig gibt er aber eine klare Richtung vor. Genau. Und ein klares Konzept, eine klare Vision. Und dann wiederum als guter Sideman muss man das eben erkennen und sicherlich die Räume, die man hat, um sich zu entfalten, gut, ja, nutzen, klingt so blöd, aber darf man annehmen. Aber eben, man muss auch eben die Grenzen kennen und den schmalen Grat erkennen, wo man sich auch wieder zurücknehmen muss. Und gleichzeitig auch erkennen, wo will der Bandleader mit dem Ganzen hin? Was ist die Vision? Was ist das große Ganze? Was zählt? Und da sind wir eigentlich wieder beim Ego, sich eben dann zurückzunehmen. Und was ich aber ganz, ganz wichtig finde, ganz andere Sache, einfach immer gut vorbereitet zu sein. Einfach, wenn der Bandleader ein neues Stück ankündigt, selbst wenn es am Abend vor dem Gig ist oder so, dann macht man es irgendwie möglich, dass man es lernt. Und wenn man es dann eben nicht schafft, es bis zum nächsten Tag wirklich zu internalisieren oder so, dann nimm dir Noten mit auf die Bühne, völlig wurscht, aber sei einfach bereit, genau, damit beschäftigen, checken, worum es geht. Und es gibt ein so ein unglaubliches Beispiel, da möchte ich jetzt einen Namen nennen, weil es so positiv ist, das ist nämlich mein Freund Thomas Stieger, Bassist im Wolfgang Haffner Trio in verschiedenen Projekten von Wolfgang seit einiger Zeit. Und der Typ kam bei unserem ersten gemeinsamen Konzert, das war in Myanmar, da sind wir mit Wolfgang, das waren zwei Konzerte fürs Goethe-Institut in Myanmar und eins in Indien. Und der Bassist, der auf der Tour kurz vorher mit dabei war, konnte nicht mitfliegen, aus familiären Gründen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann wurde eben noch jemand gesucht und ich kannte Thomas von ein, zwei Sachen vorher, ganz andere musikalische Projekte, die wir da zusammen gemacht haben, also eigentlich ganz andere Musik, aber ich hatte irgendwie im Gefühl, dass das der richtige Typ sein könnte. Hab ihn dann Wolfgang empfohlen und dann tauchte der da auf beim Soundcheck in Myanmar, 35, 40 Grad, was auch immer, in der prallen Mittagshitze draußen, und hat sich dahingestellt. Das Programm, das finale Programm hat er erst 2 Tage vorher bekommen von uns, weil sich das auf der Tour auch immer wieder geändert hat und so. Und Formen geändert und alles Mögliche. Und der stand da beim Soundcheck. Ich habe immer so rübergeguckt und Moment mal, es kann jetzt nicht sein. Oder der stand da ohne Noten, ohne alles,
seine Noten?
Noch nicht mal Notizen. Und hat es, der kannte die Musik besser als wir alle zusammen. Und das hat uns alle so weggehauen. Das war unvorstellbar.
Oh.
Und jetzt könnte man denken, okay, es war vielleicht ein Einzelfall. Nix da. Der taucht bei jedem Projekt so auf. Und das finde ich. Also, weiß nicht, wie er es schafft, aber ziehe ich meinen, den größten Hut, den ich finden kann, ziehe ich vor Thomas Stieger. Und also das ist für mich rein inhaltlich, musikalisch und dann natürlich auch noch einfach ein unglaublicher Bassist und Musiker, muss man auch noch dazu sagen. Bringt jetzt auch sein erstes Soloalbum raus, ganz große Empfehlung. Aber das ist für mich eigentlich die Definition eines tierisch, tierisch guten, perfekten Sidemans, würde ich so sagen. Das ist Thomas Stieger.
Wow, das ist, den sollte man auch im Zettel haben, ne?
Oh,
der spielst du auch mit auf seinem neuen Album.
Ja, ich hatte die große Ehre, da auch ein wenig zu klimpern.
Mensch, Simon, ich glaube, wir haben hier schon einen weiten Bogen schon gespannt. Von Urlaub über Wunderkind bis hin zu der Frage, was einen guten Leader oder einen guten Sideman ausmacht. Vielleicht zum Schluss die Frage, die obligatorischen Fragen zum Schluss. Was sind die Pläne für die Zukunft?
Wo siehst du dich in?
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Kann ich nicht wirklich sagen, ich hoffe irgendwo, wo ich glücklich bin. Das ist das, woran ich versuche, immer zu arbeiten. Dass man immer mehr Sachen macht, die einen glücklich machen und immer weniger, die einen runterziehen. Aber man kann es ja natürlich nicht immer vermeiden. Das ist immer so ein bisschen so ein Wunschdenken. Aber ich hoffe einfach so sehr, dass ich weiter die Gelegenheit und die Möglichkeit habe, mit tollen Freunden und tollen Musikern und Musikerinnen auf der Bühne zu stehen. Und was am Ende, wo es hingeht, was passiert, welche Projekte. Ich habe total viele Ideen für verschiedenste Projekte und musikalische Neuanfänge oder neue Ideen. Was davon alles am Ende irgendwie mal wahr wird, weiß ich nicht, aber ich mache einfach weiter und schaue, wo es mich hinführt. Und das habe ich bisher auch so gemacht. Und ich glaube, gucken wir mal. Das, ich mache einfach, wonach sich's anfühlt. Genau.
Ich glaube, du kannst dich da auf dein Gefühl zu 100% verlassen. Das scheint ja bisher doch recht gut funktioniert zu haben. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende unserer ersten Sendung angelangt.
Vielen, vielen Dank, lieber
Rainer. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich fand das sehr, sehr ermutigend, auch für die nächsten Folgen dieses Gespräch und auch sehr einsichtsreich. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen und auch an deinen Ansichten. Ich hoffe, es geht genauso toll weiter hier mit Schmitz-Drift. Und als nächstes habe ich den Studiomusiker und Live-Musiker Axel Müller zu Gast. Ich bedanke mich ganz herzlich an der Stelle bei Martin Ernst und Mux TV, dem tollen Studio, in dem wir hier sein dürfen. Wir sehen uns hoffentlich auch bald wieder auf der Bühne.
Unbedingt.
Und euch sehe ich gerne hier auf YouTube wieder oder auch auf den Podcast-Kanälen, wo ihr es gerade hört. Ich werde mich bemühen, möglichst Informationen und auch zu Simon oder zu mir in die Shownotes reinzupacken zur Sendung und hoffe, euch dann bald hier wieder begrüßen zu können. Macht's gut, bis dann.